Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein Monsun auf Steroiden. Also wenn man das so hört, dann kann man erstmal gar nichts damit anfangen. Und ist vielleicht auch noch verwundert, wenn man weiß, wer das gesagt hat. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär. Mit dem Monsun auf Steroiden meint er die massiven Regenfälle, die seit Wochen auf Pakistan einprasseln. Laut Regierung steht ein Drittel des Landes unter Wasser. Ein Drittel. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Mit katastrophalen Folgen für die Menschen, für die Gesundheit der Menschen und auch für die Umwelt. Wir werden heute noch darüber sprechen, in der aktuellen Ausgabe von der Tag am 1. September. Weiteres Thema bei uns ist der UN-Bericht der Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Von hochoffizieller Stelle werden jetzt die schweren Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in China angeprangert. Aber der Bericht kam spät, vielleicht zu spät, das sagen die KritikerInnen. Was sie kritisieren und welche Wirkung dieser Bericht hat, darauf blicken wir jetzt. Sonja Meschkat, mein Name. Hallo. Für die chinesische Regierung ist das alles eine große Lüge. Ein Bericht, den China nicht wollte, weil, so wird das begründet, er auch dazu dienen würde, die Stabilität und Entwicklung des Landes zu untergraben. Eindeutige Worte und Reaktionen auf den Bericht der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Sie hat gestern Nacht, wenige Minuten vor Ende ihrer Amtszeit, ihren lang erwarteten Bericht über die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in China veröffentlicht. Und der bestätigt das, was Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International seit Jahren anprangern und recherchiert haben. Die Vorwürfe von Folter, Misshandlung und Diskriminierung gegen die Uiguren seien glaubhaft, heißt es. In diesem Bericht, aus dem ich jetzt kurz zitiere, dort steht unter anderem, das Ausmaß der willkürlichen und diskriminierenden Inhaftierung von Angehörigen der Uiguren und anderen überwiegend muslimischen Gruppen könnte internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darstellen. Zitat Ende. Genauer sprechen über diesen Bericht konnte ich mit Benjamin Eisel, das ist unser Korrespondent in Peking. Benjamin, erklär uns erstmal, welche Rolle spielt dieser Bericht? Warum ist er wichtig?
Dieser Bericht ist insofern wichtig, als dass er von den Vereinten Nationen kommt, einer Organisation, in der auch die Volksrepublik China Mitglied ist, einer überstaatlichen Organisation. Und insofern hat er doch deutlich mehr Signifikanz als jetzt beispielsweise Medienberichte oder Berichte von nichtstaatlichen Organisationen, von Menschenrechtsorganisationen. Und wie wichtig dieser Bericht ist oder was für eine Schlagkraft er hat, das zeigt vielleicht auch, wie sehr China die Staats- und Parteiführung versucht hat, die Veröffentlichung dieses Berichts zu verhindern bis zum Ende.
Da können wir uns gleich nochmal genauer drum kümmern. Ich würde erstmal noch einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich auf Michelle Bachelet. Das ist die UN-Menschenrechtskommissarin, die eben diesen Bericht veröffentlicht hat. Und zwar 10 Minuten vor Ende ihrer Amtszeit. Da hat sie den, ich sage jetzt einfach mal salopp, rausgehauen. Warum hat sie das gemacht, so kurz vor knapp?
Ich kann auch nur darüber spekulieren. Ich vermute, dass sie das gemacht hat, um eben aus der Schusslinie zu sein. Also quasi, hier ist der Bericht, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich muss keine Untersuchungen anleiern, ich muss mich dafür nicht mehr rechtfertigen. Macht ihr jetzt was damit? Und das ist auch der Vorwurf, der von Menschenrechtsorganisationen kommt, dass sie quasi den erst kurz vor Schluss rausgehauen hat, wie du es genannt hast, um eben aus der Schusslinie zu sein.
Ich glaube, jemand von, das war der Geschäftsführer von Human Rights Watch, der ist ja sogar so weit gegangen, ich zitiere ihn jetzt mal, das hat Herr Reuters gegenüber gesagt, indem sie den Bericht veröffentlicht und abtritt, gibt sie auf, sie macht nichts damit, sie wirft ihn einfach in den Mülleimer und verlässt das Büro. Das sind ja schon drastische Aussagen dann.
Das sind drastische Aussagen und es ist ja auch sehr viel kritisiert worden. Sie war ja auch in China, in Xinjiang im Mai auf einer Reise dort und sie hat sich ja dann auch nach dieser Reise überhaupt nicht kritisch geäußert. Und das wurde auch kritisiert von Human Rights Watch, von Amnesty International, von anderen nichtstaatlichen Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Die haben gesagt, das wäre eine Chance gewesen, sich da hinzustellen und die Probleme anzusprechen und Untersuchungen anzuleiern. Und da hat sie sich eben komplett rausgenommen. Sie hat ja, sich sehr unkritisch geäußert nach diesem Besuch hier in China und jetzt dann eben diesen Bericht ganz zum Schluss rausgegeben. Sie war auch unter enormem Druck. Ich habe es eben schon erwähnt, dass China Druck gemacht hat und versucht hat, diesen Bericht zu verhindern. Verbündete von China, vermute ich jetzt mal, sie hat gesagt, dass ihr 40 Länder, 40 Regierungen geschrieben haben und versucht haben, diesen Bericht zu verhindern. Ich versuche mal, dass die auch mit China zusammenhängen, beziehungsweise wirtschaftlich oder politisch verbunden sind. Das ist die eine Seite. Dann gab es natürlich Druck von demokratischen Staaten, von den USA allen voran, die Druck gemacht haben, dass dieser Bericht veröffentlicht wird. Also sie war da schon unter enormem Druck. Und ich glaube, dass sie das jetzt eben so kurz vor Schluss gemacht hat, das war eben ja ihre Taktik, um sich da aus der Schusslinie zu nehmen.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen darauf eingehen, Benjamin, wie dieser Bericht entstanden ist. Es scheint ja denn eben auch für die UN-Menschenrechtskommissarin gar nicht so einfach gewesen sein, weil sie hatte Bedingungen, wann sie wohin reisen möchte innerhalb Chinas. Und China wiederum hatte ja auch Bedingungen und wollte eben am liebsten diktieren, was oder welche Regionen man da eben vorzeigen möchte, richtig?
Richtig. Und dieser Bericht ist auch nicht entstanden aufgrund ihrer Reise. Also sie konnte dort de facto gar nichts recherchieren. Diese Reise, die war durchorchestriert von der chinesischen Staats- und Parteiführung. Und wie man hört, war dieser Bericht ja auch schon ein ganzes Jahr de facto fertig. Also sie hat quasi gewartet, diesen Bericht rauszugeben. Es wird vermutet, dass sie wahrscheinlich hätte gar nicht nach China reisen können oder dürfen, wenn sie diesen Bericht früher veröffentlicht hätte. Vermutlich hat sie deswegen auch mit der Veröffentlichung gewartet, aber dort hier in China konnte sie selbst nichts recherchieren und auch Menschen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die diesen Bericht verfasst haben, die waren nicht hier und konnten hier unabhängig recherchieren. Der Bericht ist entstanden durch ja Interviews mit Angehörigen von Leuten, die in Umerziehungslagern waren, mit Menschen, die dort selbst inhaftiert waren und dann gesprochen haben. Journalisten, nichtstaatliche Organisationen haben recherchiert, haben Satellitenbilder zum Beispiel ausgewertet von solchen Umerziehungslagern. Also die kann man dann auf Satellitenbildern, konnte man die entdecken. Aber man sieht auch andere Sachen auf Satellitenbildern, auf ausgewerteten Satellitenbildern. Beispielsweise kann man sehen, wie zum Beispiel Moscheen platt gemacht wurden und dann Parkplätze entstanden sind. Und es gibt Datenjournalismus. Die chinesische Regierung, die gibt regelmäßig Daten raus. Und auch über Xinjiang. Und da haben dann Datenjournalisten sich rangemacht und haben dann diese ganz öffentlich zugänglichen Daten ausgewertet und bestimmte Schlüsse daraus gezogen. Und ich gehe davon aus, dass die Informationen, die in diesem Bericht stehen, so entstanden sind, so zusammengekommen sind.
Du hast ja eben schon mal kurz umrissen, was auch kritikwürdig war oder kritisiert wurde an Michelle Bachelet. Ich möchte darauf noch mal ein bisschen eingehen, weil die US-Regierung, Menschenrechtsorganisationen werfen China ja eben in Bezug auf die Uiguren Völkermord vor, beziehungsweise kulturellen Genozid. In diesem Bericht steht davon so explizit aber nichts. Und der Kritikpunkt von Human Rights Watch ist ja zu diesem Bericht, der Ton dort könnte etwas schärfer sein. Also ist das auch damit gemeint?
Ja, Human Rights Watch, andere Menschenrechtsorganisationen, die sagen ja de facto, was da drin steht, das sagen wir auch alles, aber wie du schon sagst, der Ton könnte schärfer sein, man hätte das noch etwas konkreter formulieren können. Ich gehe auch davon aus, dass sie eben diese Formulierung meinen, die in diesem Bericht explizit nicht auftaucht. Diese Formulierung von Völkermord, von kulturellem Genozid, die US-Regierung, diesen Begriff verwendet, die US-Regierung verwenden auch andere Regierungen, Menschenrechtsorganisationen. Das ist ja auch sehr kontrovers, dieser Begriff. Und ich vermute mal, indem man ja sich nicht dieser Rhetorik bedient hat, wollte man vermutlich ja das Ganze auch etwas entschärfen und nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen.
Aber müsste es nicht sogar gut sein, dass die Recherchen von Human Rights Watch beispielsweise jetzt eben dann auch von hochoffizieller Stelle unterstützt werden?
Die Recherchen und die Anschuldigungen, die werden ja durch diesen Bericht unterstützt. Inwieweit das jetzt was gebracht hätte, wenn da jetzt drinstehen würde, es handelt sich hier um kulturellen Genozid oder um Völkermord, das kann ich nicht beurteilen. Aber die meisten Anschuldigungen, also alles, was da drin steht, das war ja schon längst bekannt. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Es ist eben nochmal zusammengefasst worden und dann von einer UN-Organisation veröffentlicht worden. Und das macht eben die Signifikanz dieses Berichts aus.
Die chinesische Regierung hat sich ja schon geäußert. Sie stellt das so dar, als sei das alles eine große Lüge. Welche Reaktionen gibt es denn noch? Welche offiziellen von chinesischer Seite?
Das war alles relativ erwartbar, was heute da bei einer Pressekonferenz von Wang Wenbin, von dem Sprecher der Staats- und Parteiführung, da von sich gegeben wurde. Es sind eigentlich immer die gleichen Dinge, Textbausteine, die da wiederholt werden. Also es handelt sich um Lügen, es handelt sich um einen Bericht, der fabriziert wurde auf Druck der USA und anderer westlicher Mächte. Das ist alles erfunden, das ist alles erlogen. Und diese Sachen, diese Anschuldigungen, die in diesem Bericht stehen, die wurden zusammengetragen, um China zu schwächen. Und das ist das, was man heute nochmal gehört hat von Wang Wenbin. Und das ist auch das, was erwartet worden war.
Kannst du das eigentlich einschätzen? Wird es jetzt durch diesen Bericht zum Beispiel diplomatische Vergletscherungen, Verkomplizierungen geben eigentlich?
Die Lage ist ja schon extrem kompliziert. China hat sich ja in den letzten Jahren unter Staats- und Parteichef Xi Jinping immer mehr abgeschottet von demokratisch regierten Ländern, auch von Organisationen wie den Vereinten Nationen, ist autokratischer geworden. Es kann gut sein, dass dieser Bericht jetzt nochmal Öl ins Feuer gießt sozusagen, dass die Beziehungen sich zwischen den USA und China nochmal weiter verhärten. Aber sie sind wirklich schon auf einem Tiefpunkt. Die Beziehungen sind wirklich schon extrem schlecht.
Wird denn eigentlich dieser Bericht den betroffenen Uiguren helfen? Also wird sich etwas ändern an ihrer Lage oder... Du hast es ja eben schon gesagt, ne? Jetzt ist die Menschenrechtskommissarin eben aus dem Amt geschieden. Ist die Frage, welche Konsequenzen dieser Bericht noch hat? Oder wäre es hilfreicher gewesen, wenn dieser Bericht eben doch früher hätte veröffentlicht werden können?
Das ist genau das, was die Menschenrechtsorganisationen sagen. Die sagen, dieser Bericht hätte früher kommen müssen. Michelle Bachelet hätte sich früher für unabhängige Untersuchungen einsetzen müssen. Und sie sagen eben, dass jetzt sehr viel verpufft, sehr viel Schlagkraft dieses Berichts. Ich sehe natürlich, klar, das kommt jetzt von den Vereinten Nationen. Das ist eine offizielle, überstaatliche Organisation. China ist Mitglied in den Vereinten Nationen. Ich sehe schon, dass das mehr Signifikanz hat jetzt. Ich glaube aber nicht, da bin ich pessimistisch, dass sich da jetzt konkret etwas ändern wird an der Situation der Uiguren. Das halte ich für derzeit ausgeschlossen.
Wie ist denn die Lage überhaupt im Moment für die Uiguren? Was bekommst du da mit?
Man bekommt relativ wenig mit und es ist ja auch extrem schwierig für uns ausländische Journalisten nach Xinjiang zu reisen. Also wir können dorthin fliegen. Aber wir werden dort auf Schritt und Tritt verfolgt. Wir können dort nicht unabhängig recherchieren. Es ist total schwierig, mit Menschen vor Ort zu sprechen, denn wir werden verfolgt. Und wenn unsere Verfolger dann quasi sehen, dass wir uns mit Leuten, mit Uiguren dort unterhalten, dann werden die da natürlich danach verhört. Also wir würden die in Gefahr bringen. Genau, also wir können dorthin reisen, wir können beobachten, aber sehr, sehr eingeschränkt. Deswegen bekommt man sehr wenig mit von dem, was da passiert. Und ja, wir sind auch ein Stück weit angewiesen auf die Berichte, die zusammengesammelt werden, auf die Informationen, die durch Satellitenauswertungen zusammengetragen werden, durch die Interviews und Gespräche mit Angehörigen, die vielleicht im Ausland leben. Denn wenn man hier in China offen spricht, gefährdet man sich natürlich auch.
Benjamin, dann danke ich dir fürs Erklären und fürs Gespräch. Alles Gute.
Tschüss.
Vergleiche helfen ja manchmal, um das, was da gerade passiert, in eine Art Bild zu packen. Und das Bild, das Sherry Rehman gewählt hat, das ist die Ministerin für Klimawandel in Pakistan, ist das folgende. Das Land ist wie ein vollgesogener Schwamm, der kein Wasser mehr aufnehmen kann. Es sind tatsächlich Dimensionen, die man hier in der Ferne aus Deutschland gar nicht wirklich erfassen oder ermessen kann. Ich versuche es trotzdem mal zu beschreiben, vielleicht auch anhand von ein paar Zahlen. Rund 30 Millionen Menschen sind von diesen Überflutungen betroffen. Im Juni haben diese sehr starken Regenfälle in der Monsunzeit begonnen und sie dauern eben an. 116 von 160 Bezirken in Pakistan sind betroffen. Und betroffen bedeutet eben, komplette Landstriche stehen unter Wasser, genauso wie Städte, in denen Millionen von Menschen leben, Hunderttausende von Häusern, von Wohnungen. Einfach die ganze Infrastruktur ist zerstört und die Gefahr, dass sich Krankheiten ausbreiten, die ist enorm. Der größte Fluss des Landes, der Indus, ist über die Ufer getreten und er reißt alles mit. Das bedeutet, viele Menschen, die ohnehin schon wenig haben, die haben jetzt weniger als gar nichts mehr. 1100 Menschen sind bisher gestorben bei diesen Überflutungen. Und wir haben darüber gesprochen, vielmehr ich habe darüber gesprochen, aber eben zusammen mit Peter Hornung. Das ist unser Korrespondent für die Region. Peter, ich muss nochmal die Ministerin für Klimawandel zitieren, Sherry Riemann. Die hat gesagt, dies ist nicht mehr der normale Monsun. Das ist eine Klimadystopie vor unserer Haustür. Wie massiv ist Pakistan betroffen von diesem Hochwasser?
Ja, es ist eigentlich unglaublich. Es sieht wirklich aus und die Ministerin für Klimawandel hat das auch gesagt, als sei der Ozean übers Land gekommen. Wenn man sich diese Bilder anschaut, wenn Militärhubschrauber über dieses Meer fliegen und das ist ein Drittel des Landes tatsächlich, das betroffen ist. Es hat riesige Zerstörungen. 30 Millionen Menschen sind betroffen. 700.000 Häuser, das ist noch eine Zahl, sind zerstört worden. Infrastruktur ist zerstört worden. Brücken, Straßen, Krankenhäuser. Vieh ist ertrunken. Die Ernte ist zerstört. Und damit ist die Lebensgrundlage von Millionen Menschen zerstört. Und das ist das Schlimmste, was Pakistan jemals erlebt hat, sagt jedenfalls die pakistanische Regierung.
Dann lass uns doch noch mal gucken auf die Bevölkerung, auf die Menschen. Wie versuchen die denn damit umzugehen? Welche Möglichkeiten haben die überhaupt? Du hast ja gerade gesagt, ein Drittel des Landes ist unter Wasser. Das sind wirklich Dimensionen, die kann man sich fast überhaupt nicht vorstellen.
Ja, also sie versuchen sich irgendwie zu retten. Sie versuchen auch teilweise zu fliehen in die Städte. Es sind Zehntausende alleine nach Karachi gekommen, in diese Millionenstadt. Die bleiben eben nicht in Zelten irgendwo auf einer Straße zum Beispiel. Die Zelte sind teilweise auf Straßen aufgestellt, weil die Straßen ein bisschen höher sind. Und da sind die Menschen in Zelten. Aber da gibt's sonst nichts. Da gibt's nichts, wo sie sich versorgen könnten. Da gibt's natürlich überhaupt nichts, wovon sie leben könnten, auch in Zukunft. Deshalb fliehen sie eben auch in Städte, weil sie hoffen, dass sie dann Auskommen haben, wo sie vielleicht auch medizinische Versorgung bekommen. Aber es ist tatsächlich so, die meisten werden irgendwo in den Regionen ausharren, auf trockenen Plätzen, wo sie herkommen und hoffen, dass ihnen irgendjemand hilft.
Kannst du uns das nochmal erklären, was bei diesem Monsunregen in diesem Jahr anders ist? Weil Monsunregen gibt es in Pakistan ja jedes Jahr. Der ist, wenn er, ich sage jetzt mal normal ist, ja auch einfach wichtig für die Landwirtschaft zum Beispiel.
Absolut. Wir warten hier in dieser Region auch jedes Jahr auf den Monsun, der ja zu einer bestimmten Zeit kommt, aber da verschiebt sich auch manchmal früher, manchmal später. Es ist in Pakistan ein ungewöhnlich heftiger Monsun. Die Regenmengen sind 4-5 Mal höher als normal. Aber es ist nicht nur der Monsun. Es ist eine ganze Kaskade von Wetterphänomenen. Und das hat ja schon im Frühjahr angefangen mit einer frühen, großen Hitze. Auch hier in Nordindien übrigens, wo ich bin, in Delhi. Dann gab es eine große Trockenheit. Und dann eben ein Monsun, wie man ihn eigentlich noch kaum je erlebt hat, mit einer Wucht, die so große Zerstörung ausgelöst hat. Und das Ganze greift eben auch ineinander. Die große Hitze, die hat dazu geführt, dass Gletscher im Hochgebirge im Norden Pakistans schmelzen. Da gab es schon im Frühjahr Verwüstungen. Die Trockenheit, die führt dazu, dass die Böden das Wasser nicht mehr aufnehmen können oder nicht so schnell aufnehmen können. Und deshalb schießt es dann ins Tal und dann kommt unten in der Ebene noch dieser starke Monsun dazu. Und das hat die Katastrophe ausgelöst.
Und trotzdem stelle ich mir noch die Frage, warum trifft jetzt ausgerechnet diese Naturkatastrophe ein Land wie Pakistan besonders hart? Woran liegt das?
Ja, Eigentlich würde so eine Katastrophe jedes Land hart treffen, aber Pakistan ist auch ziemlich unvorbereitet, muss man sagen. Es gab ja 2010 schon eine große Flut in Pakistan. Damals hieß es, wir müssen uns besser vorbereiten. Ich habe mal recherchiert, habe die Berichte der zuständigen Behörde gelesen. Da wird nach 2010 aufgelistet, was man alles tun muss. Ein effektives Frühwarnsystem, Bebauungspläne, die Fluten berücksichtigen, auch eine neue Bauweise von Häusern zum Beispiel. Wenn man sich dann den jüngsten Bericht vornimmt, der stammt von 2020, da steht das alles noch drin mit dem Hinweis, dass es die nächsten 5 Jahre umgesetzt werden soll. Und man kann sich denken, 2020, da kam die Pandemie, da ist nicht sehr viel passiert. Das heißt, Pakistan ist da weit hinter dem zurückgeblieben, was eigentlich getan werden musste. Wenn man in die Region schaut, in anderen Ländern wurde das besser gemacht, in Bangladesch zum Beispiel. Die haben solche Sachen die letzten Jahre eingeführt und die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Heißt, für die Politik oder für die Regierung ist eigentlich auch klar, dass das zusammenhängt mit dem Klimawandel. Du hast ja gerade schon, oder wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also es gibt in Pakistan ein Ministerium für Klimawandel.
Ja, genau. Es gibt dieses Ministerium, es gibt es seit 5 Jahren. Es gibt das Bewusstsein, dass es den Klimawandel gibt. Es gibt auch das Bewusstsein, dass dieser Klimawandel Pakistan besonders betrifft. Und das ist auch etwas, was jetzt rausgestellt wird von der Regierung, auch von Shariff Rehman, die immer wieder sagt, dieser Klimawandel ist eigentlich ausgelöst durch die Industrieländer. Die haben davon profitiert, die haben ihr Wachstum damit quasi finanziert sozusagen. Und wir zahlen jetzt die Schulden. Wir sind diejenigen, die bezahlen müssen für das Wachstum der Industrieländer. Und deshalb müssen uns diese Industrieländer, deshalb müssen uns die reichen Länder helfen.
Und gibt's diese Hilfe? Also von wo kommt die im Moment?
Diese Hilfe gibt's in Form von Geld, diese Hilfe gibt's in Form von Sachspenden. China hat zum Beispiel 3000 Zelte geschickt, die werden natürlich dringend benötigt. Das sind Sachen, die kommen, aber trotzdem wird man nicht alles lindern können dort. Trotzdem wird man nicht so viel helfen können, dass die Menschen jetzt in ein paar Wochen sagen, jetzt ist es wieder gut. Das ist eine Katastrophe, die wird dieses Land über Jahre hinweg beschäftigen.
Also selbst wenn es jetzt Hilfslieferungen gibt, ich könnte mir aber vorstellen, das ist doch schwierig, die wirklich gerade an die Orte zu bringen, wo sie eigentlich hin müssen. Ich meine, vieles ist überflutet. Wie funktioniert das überhaupt gerade?
Genau, also die Infrastruktur ist zerstört, die Straßen sind überflutet, man kann es auf den Straßen nicht hinbringen, man hat Militärhubschrauber, der Katastrophenschutz, der pakistanische hat Hubschrauber, damit versucht man eben auch zum Beispiel entlegene Bergdörfer zu erreichen, zum Beispiel auch Menschen zu finden, die irgendwo auf Häusern noch ausharren. Das war ganz lange Zeit so in den letzten Tagen, dass Menschen auf Häusern noch ausgeharrt haben und auf Hilfe gehofft haben. Die versucht man zu finden. Was es schwieriger macht, ist, die wissen teilweise nicht mal, wo Dörfer sind. Es gibt für weite Regionen keine zuverlässigen Karten, weil es viel wilde Bebauung gibt und die Behörden das gar nicht erfasst haben und jetzt das Militär eben auch gar nicht weiß, wo sie suchen müssen, teilweise um Menschen noch zu retten.
Kann man denn eigentlich sagen, wie gut oder wie vielleicht auch nicht gut die Regierung da im Moment auf diese katastrophalen Umstände reagieren kann? Also fühlt sich die Bevölkerung zum Beispiel gesehen? Haben die das Gefühl, da kommt auch Hilfe an? Oder wie ist das da gerade?
Ich glaube, da kommt es ganz drauf an, wie man fragt. Mhm. Es gibt Menschen, die sind da und die kriegen die Hilfe und die sind in Zelten und die kriegen medizinische Versorgung, die kriegen frisches Trinkwasser, Lebensmittel, alles, was sie brauchen, Hygieneartikel, auch zum Beispiel Moskitonetze, ganz wichtig, weil in diesem Klima, in diesem nassen, feuchten Klima, da gedeihen natürlich gerade Mücken, die bringen wieder Krankheiten. Es gibt Menschen, die diese Hilfe tatsächlich bekommen, aber es gibt immer noch welche, die klagen, wir haben hier nichts, wir hören zwar davon, dass es Hilfe gibt, aber in unser Dorf ist noch keiner gekommen, uns fehlt es am nötigsten. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und es gibt noch kein konsistentes Bild für das ganze Land.
Peter, lass uns noch mal gucken auf die politische Situation. Vielleicht ist das auch noch mal wichtig. Im April ist ja der damalige Premierminister Khan gestürzt worden. Seitdem gibt es einen neuen Shehbaz Sharif. Allerdings hat auch das Militär ja eine relativ große Macht im Land. Wie stabil sind die politischen Verhältnisse denn überhaupt gerade? In welcher politischen Situation treffen diese massiven Überflutungen Pakistan?
Ja, Pakistan ist in einer ziemlich instabilen Lage, was die Politik anbelangt. Und das macht es natürlich nicht leichter in so einer Situation. Es beginnt schon im Augenblick so eine Art Blame Game, so ein Zuschieben von Schuld. Auf der einen Seite haben wir die Regierung von Shehbaz Sharif. Auf der anderen Seite haben wir Imran Khan, den großen Populisten. Du hast es ja gesagt, der gerade geschasst wurde im Frühjahr. Und ich persönlich habe wenig Hoffnung, dass es da wirklich eine Zusammenarbeit gibt zum Wohle des Landes. Khan will Neuwahlen, deshalb schießt er gegen die Regierung. Es geht um Macht, es geht um Show. Es geht darum, Massen zu bewegen, aber dass es wirklich um die Flutopfer geht, das müssen Pakistans Politiker, glaube ich, erstmal noch beweisen.
Aber wäre so eine Situation, wo die Menschen einfach verzweifelt sind, wo sie natürlich auch gerne schnelle Lösungen haben möchten, wäre das nicht auch ein guter Nährboden für Populisten?
Das ist ein sehr guter Nährboden für Populisten. Andererseits hat die Regierung natürlich jetzt die Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Deshalb lässt sich der Premierminister filmen im Militärhubschrauber, wie er persönlich Hilfsgüter über betroffenen Gebieten abwirft, also er selber. Deshalb sagt er dann auch, jedes Flutopfer bekommt umgerechnet 100 Euro, wir helfen allen und so. Da ist die Regierung natürlich in der Pflicht, aber sie hat die Mittel, den Menschen zu helfen. Imran Khan ist da ein bisschen im Hintertreffen, trotzdem ist es so eine Art Wettbewerb und ich weiß wirklich nicht, ob dieser Wettbewerb den Flutopfern mehr hilft oder ob er ihnen mehr schadet.
Irgendwann wird es dann natürlich auch darum gehen, all das, was jetzt zerstört ist, wieder aufzubauen. Vielleicht schafft man das auch gar nicht mit allen zerstörten Gebäuden beispielsweise. Wie schwierig wird das werden? Weil man braucht doch auch immense Summen Geld dafür.
Ja, das wird tatsächlich viel Geld verschlingen. Geld, das Pakistan eigentlich nicht hat. 10 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Summe, die die Regierung gerade nennt für den Wiederaufbau Pakistans. Das Land ist ja ohnehin in einer ziemlich schlimmen, prekären wirtschaftlichen Situation, auch ohne die Flut, also schon vor der Flut, hohe Auslandsschulden und wenig Aussichten, dass irgendwie Geld reinkommt. Deshalb braucht das Land dringend Kredite, es braucht Unterstützung und wie gesagt, das fordert das Land ja auch ein. Die sagen ja auch, am Klimawandel sind wir am wenigsten schuld und deshalb brauchen wir die Unterstützung von den Industrieländern, deshalb brauchen wir die Unterstützung von China, aber auch vom Westen, um unser Land wieder aufzubauen.
Wie sehen denn eigentlich die kommenden Tage oder vielleicht auch Wochen aus fürs Land? Also wird da noch mehr Regen kommen? Ist das absehbar?
Ich habe mir vorhin mal die Wetterkarte angeschaut. In den meisten Regionen bleibt es wohl trocken. In den großen Provinzen im Süden, in Sindh und Baluchistan, die schwer von der Flut betroffen sind, da scheint die Sonne jetzt die nächsten Tage. Im Norden, da gibt es stellenweise noch Regen. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine allgemeine Entspannung jetzt erstmal gibt. Die Lage ist sehr, sehr angespannt. Das ist alles unter Wasser. Das Wasser geht nur sehr, sehr langsam zurück. Das heißt also, bis es wirklich zu einer Entspannung kommt, das wird noch eine ganze Weile dauern.
Peter, dann danke erstmal bis hierher für deine Eindrücke, deine Schilderung.
Sehr gerne.
Danke fürs Interesse und danke fürs Zuhören bei der heutigen Ausgabe von Der Tag am 1. September. Sie können uns natürlich wie immer erreichen. Rückmeldung gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Und wir hören uns bald wieder. Sonja Meschke hat mein Name. Tschüss.